Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung. Heute wieder mal nur mit mir, Ralf Jannik aus Wien und
Moritz Moser aus Fettke.
Und dieses Mal haben wir leider keinen dritten prominenten Gast bei uns. Letztes Mal war ja der Martin Thür da, das hat ein bisschen unsere Zugriffszahlen erhöht. Dieses Mal, wir haben eine Einladung ausgesprochen, er hatte aber, ob er keine Zeit hatte. Ich habe nur eine Rückmeldung bekommen vom Social Media Team, vom ehemaligen Gesundheitsminister Rudi Anschober. Ich war so frech und habe mir gedacht, wenn er schon manchmal auf meine Tweets...
Du hast ihn wirklich gefragt?
Ja, ich habe ihm eine Direktnachricht geschrieben.
Ich hab gedacht, du verarschst mich nur.
Nein, ich habe ihn in der Tat gefragt, ob er vielleicht uns Balkon-Muppets erklären will, wie das innen aussieht, nachdem vor allem du ihn ja... Ich meine, ich habe ihn auch kritisiert, aber du bist ja immer der von uns, der weniger konziliant ist. Und habe gedacht,
ja, das sagt meine Mama auch immer, deshalb mag sie dich so gern, weil du immer der nette Part bist bei uns zu sein.
Ja, wenn du der nette Part wärst, wäre ich vielleicht der einfache Part. Wir können's heute ja so machen.
Bestimmt.
Jedenfalls habe ich ihn gefragt, den Rudi Anschober, weil er ja auch auf meine Tweets manchmal reagiert hat, zum Beispiel darauf, als ich ihn einmal darauf aufmerksam gemacht habe, dass man bei einem Sakko den unteren Sakko-Knopf nicht zumacht. Da hat er geantwortet, hat gezeigt, er ist lernfähig, er ist kritikfähig. Und jetzt dachte ich mir, ja, warum nicht, wenn man schon mal so eine quasi freundschaftliche Basis hat, dann kann man zumindest mal eine Einladung aussprechen. Ich verstehe aber gut, dass er nach seiner Zeit in der Politik jetzt nicht Lust hat, das erste große Exklusivinterview in unserem Podcast zu geben. Wäre aber natürlich sehr schön gewesen.
Das wäre doch eine dezente Überschätzung unserer Reichweite, fürchte ich.
Ich finde, man muss mit der Zeit gehen und im Jahr 2021 sind Podcasts das neue Ding. Und es wäre doch wunderbar progressiv, wenn man nicht zu den etablierten Medien geht, nicht zum Fellner sich setzt vielleicht zum Beispiel, sondern zu Jannik und Moser und ein bisschen über die Innenpolitik palavert. Das ist sowieso nicht.
Podcasts sind doch schon seit 2 Jahren das neue Ding, Ralf. Wir surfen da auf einer alten Welle.
Aber diese alte Welle werden wir surfen, bis sie, weiß nicht, sterben, Wellen.
Wellen brechen.
Wie gesagt, ich werde sie so lange reiten, wie ich dich nicht sehe, weil du in Vorarlberg bist und ich dich nur so digital in meinem Leben behalten kann. Das ist ja der einzige Grund für diesen Podcast, damit ich regelmäßig mit dir sprechen kann.
Das ist schon fast ein bisschen Roman.
So, genau, jetzt wird's wieder seriös, weil das bringt uns gleich zum Thema des heutigen Tages, nämlich Politikerrücktritte, Politikerinnenrücktritte. Rudi Anschober hat ja in einer doch recht emotionalen Rede gesagt, dass er eben nicht so fit ist, wie er sein müsste. Also aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Der letzte Politiker, also Regierungspolitiker, der auch aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, dürfte Josef Pröll gewesen sein, also auch bekannt als Pröll Junior. Und das heißt, wir sind da jetzt gleich beim Thema.
Pröll Junior,
das war kein Freudscher, bitte wohlgemerkt. Ich habe, glaube ich, kurz einfach reflexartig an Nina Pröll gedacht. Aber zum Thema, Moritz, wenn so ein Politiker zurücktritt, vor allem ein Regierungsmitglied, was passiert denn da technisch? Kommt er dann wieder zurück in den Nationalrat? Ist Rudi Anschober vielleicht de jure noch immer Gesundheitsminister? Ist überhaupt schon faktisch nicht mehr Gesundheitsminister? Wie lang ist er dann eigentlich? Weil man ist ja nicht 1:1 nach der Rede auf einmal weg. Da muss ja faktisch auch was passieren. Was passiert denn da eigentlich?
Ich habe nämlich zuerst auch gedacht, er tritt zurück und dann übernimmt der Kogler, bis man einen neuen hat. Aber man hat es dann doch so gemacht, dass er formal weit im Amt bleibt, aber sich vertreten lässt. Das ist möglich. Da gibt es in Artikel 73 BVG eine Bestimmung, da heißt, wenn ich kurz zitieren darf, im Falle der zeitweiligen Verhinderung eines Bundesministers beauftragt dieser im Einvernehmen mit einem anderen Bundesminister diesen, einen ihm beigegebenen Staatssekretär oder einen leitenden Beamten des betreffenden Bundesministeriums mit seiner Vertretung. Das heißt, das war, glaube ich, nicht immer so. In der Ersten Republik hat das, glaube ich, jeweils der Bundespräsident gemacht und dann irgendwann ist es ihnen dann im Laufe der Zweiten Republik, glaube ich, zu viel geworden und man hat es dann auf diese einfachere Variante zurückgeschraubt, dass da quasi zwei Bundesminister das miteinander ausmachen. Du, ich fahre auf Urlaub, vertrittst mir, ja, passt, und dann ist die Vertretung perfekt. Das wird dann jeweils, glaube ich, auch im Einzelfall dem Nationalrat und natürlich auch dem Bundespräsidenten mitgeteilt. Und der Bundesminister ist dann zwar noch Bundesminister, aber seine Aufgaben werden von einem anderen Bundesminister oder gegebenenfalls von einem Staatssekretär oder, was eigentlich nie vorkommt, von einem leitenden Beamten wahrgenommen, der dann genauso so dem Nationalrat verantwortlich ist wie der eigentliche Bundesminister. Und dann, wenn der eigentliche das Amt wieder übernehmen will, dann ist das quasi, reicht da eine Willensäußerung von Seiten desjenigen, der vertreten wird, sagt, ich bin wieder da und dann übernimmt er das wieder.
Das haben ja auch viele gemeint, sollte man den Gesundheitsminister nicht vielleicht in Zukunft oder zumindest während der Pandemie aufteilen, dass man einen reinen Gesundheitsminister hat und daneben einen reinen Sozialminister, wie siehst du das?
Ja, das hätte man machen können vor einem Jahr, aber das war nicht unbedingt gerade die Zeit, in der man sich viel überlegt hat offensichtlich. Also man hätte da jetzt zum Beispiel auch nach dem Rücktritt der Staatssekretärin Lunacek dieses Kulturstaatssekretariat auflösen können, weil ich meine, der Herr Vizekanzler hat jetzt kein ministerielles Portfolio, das ihn überfordert. Dieses Staatssekretariat, ja, das hätte er schon auch noch mitmachen können und gleichzeitig hätte die Grünen dieses Staatssekretariat ins Gesundheitsministerium hieven können, um entweder soziales Pflege- und Konsumentenschutz durch einen Staatssekretär machen zu lassen oder eben Gesundheit, weil das Thema doch recht fordernd ist in einer Pandemie, wie du richtig sagst. Das hat man, entweder ist man nicht auf die Idee gekommen oder man hat es halt nicht gemacht. Man hätte auch einen zusätzlichen Staatssekretär nehmen können, aber das ist dann immer halt immer bei der politischen Arithmetik so, dass dann die andere Partei auch wieder einen Anspruch hat. Also es gibt ja einen roten oder einen grünen Staatssekretär und da müsste man halt gerade wieder einen roten und einen schwarzen. Da müsste halt einen zweiten schwarzen hingeben und dann, ja, damit die Grünen einen zweiten Grünen kriegen. Und dann würden die Medien wieder schreien, um Gottes Willen, wo ist da die Verwaltungseinsparung in Zeiten der Krise? Also das hätte man wahrscheinlich eher nicht gemacht, aber man hat auch die Möglichkeit nicht genutzt, dieses Staatssekretariat zu verschieben. Ja, man hätte auch ein zusätzliches Ministerium machen können oder die Sozialagenten woanders hin. Nur gerade bei den grünen Ministern, die halt da sind, wäre das ein bisschen schwierig gewesen. Ich wüsste jetzt nicht, wo man in den grünen Ministerien sinnvollerweise noch soziales Pflege- und Konsumentenschutz hingeben hätte können, im Justiz. Ich meine, so wirklich zusammenpasst das jetzt nicht. Man hat das ja bei der ÖVP gemacht, als man einen neuen Arbeitsminister ernannt hat, da hat man dann die Frauenagenten ins Bundeskanzleramt gegeben und dort der dortigen Kanzleramtsministerin durch Entschließung des Bundespräsidenten übertragen. Sowas hätte man bei den Grünen auch machen können, aber wie gesagt, da gibt's eigentlich jetzt kein zweites grünes Ressort, wo wir diese Themen jetzt natürlich gut hinpassen würden.
Ja, genau. Also so diese, das habe ich überhaupt ganz interessant gefunden, auch das Geplänkel rund um die Bestellung. Ich glaube, die FPÖ hat versucht, ein bisschen einen Skandal daraus zu machen, dass der Herr Dr. Mückstein, der anscheinend auch halb Wien ärztlich versorgt, was aber daran liegt, dass es eine Gruppenpraxis ist, zu der man anscheinend schnell mal hingeht, weil sie auf der Merilberstraße liegt. Und jetzt ist jeder, der ihn vor 10 Jahren einmal 5 Minuten gesehen hat, auf Twitter rausgegangen und gesagt, das ist mein Hausarzt, ja.
Ja gut, aber man muss auch sagen, der 7. Bezirk ist halt auf Twitter auch sehr stark vertreten.
Ja, da könnte man gleich ein journalistisch-soziologisches, wie könnte ich das jetzt formulieren, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen und trotzdem vor den Kopf zu stoßen. Es ist zumindest aus soziologischer Sicht vielleicht auch nicht ganz unproblematisch, dass eine erhöhte Konzentration von Wiener Journalisten anscheinend in den Wiener Bezirken 6, 7 und mit Abstrichen 5 und 8 lebt oder zu leben scheint.
Ralf, du willst doch jetzt nicht sagen, dass der Journalismus in Österreich in weiten Teilen ein sozial elitärer linker Circle Jerk ist. Oh Gott, jetzt klinge ich wieder Fleischhacker.
Na. Ja, es steckt ein wenig Michael Fleischhacker in allen von uns. Nein, das will ich nicht einmal sagen, weil ich mich auch verwehre gegen diesen Mythos von den linken Journalisten, weil ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher bin, wie links Journalisten wirklich sind. Und selbst wenn die Journalisten alle so böse links sind, dann sind die Chefredakteure und Chefredakteurinnen jedenfalls nicht so böse links. Und ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass die konservative Seite versucht, diese linke Meinungshoheit, vor allem auf Twitter, extra groß zu reden, weil sonst wäre es ja fad gegen so einen schwachen Gegner und der Gegner ist ja eigentlich sehr schwach. Aber niemand möchte sagen, wenn man ein Fußballspiel gewinnt.
Es kommt immer aufs Medium drauf an. Also ich würde jetzt sagen, Twitter ist natürlich ein linkes Medium, Facebook ist eher ein rechtes Medium. Beim Journalismus gibt es genug Untersuchungen, die zeigen, dass die Journalisten stärker links sind als jetzt der Bevölkerungsdurchschnitt. Das hat halt auch mit verschiedenen soziologischen Hintergründen zu tun. Ja, Idees als Idees, was sollen wir machen?
Ja, aber die Zahlen, die kenne ich wiederum eher aus Deutschland. Also wie links jetzt die Journalisten bei Krone, Österreich, Kurier sind, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube aber, die würden sich selbst mit dieser Fremdbeschreibung eher weniger anfreunden. Oder beim Express beispielsweise oder zur Sache.at, um auch die neueren Medien zu erwähnen.
Ich glaube, es ist schon so, wie du gesagt hast, man unterschätzt dann auch also wie du sagst, machen wir es der Chefredakteur dann halt nicht so links und die Mitarbeiter schon, aber man unterschätzt auch, dass es jetzt bei Medien wie bei der Krone und so weiter jetzt nicht nur Türkis und FPÖ-Wähler gibt, sondern durchaus Leute mit einem anderen ideologischen Hintergrund, die diesen aber halt nicht in ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen. Und das muss man ja auch nicht. Ich finde jetzt nicht, dass man ein schlechter Journalist ist, wenn man seine Ideologie nicht jeden Tag durch seine Arbeit nach draußen pfeift. Ich habe so eine gewisse Grundaversion gegen die Leute, die sogar mit Haltung aufs Klo gehen.
Ich habe eine Grundaversion wiederum gegen Menschen, die so tun, als wären sie objektiv moralisch erhöhte Instanzen und so tun, als hätten sie keinen Bias und keine politische Einstellung und sie sind 100% objektiv und beleuchten alle Seiten und sogar, wenn eine Seite einen kompletten Blödsinn schreibt. Aber wir wollten ja eigentlich über was anderes reden.
Man kann, lass mich das noch kurz ausführen. Man kann natürlich auch einen Bias haben und mit dem normal umgehen, ohne diesen Bias zur Weltanschauung zu verklären.
Gut, ich gebe dir das Schlusswort, weil eigentlich wollten wir reden über Politikerrücktritte, ja? Und die sind ja in Österreich eher selten. Das heißt, wir haben jetzt auch erlebt einige Forderungen schon, wiederholte Forderungen. Und was ich da ein sehr interessantes, sagen wir mal, Argument fand, war vom Verfassungsrichter Brandstätter, der gesagt hat, wenn er jetzt zurücktreten würde, wäre das ja ein Schuldeingeständnis. Das ist eine interessante Argumentationslinie. Ist jetzt beispielsweise eben, bei Herrn Anschober stellt sich die Frage nicht als Schuldeingeständnis, sondern er hat selbst gesagt, er ist nicht mehr in der körperlichen Verfassung, um diesen Job so zu machen, wie er gemacht werden müsste. Aber wenn jetzt ein anderer Minister oder eben ein Verfassungsrichter, der gerade noch Minister war, sagt, ja, also wenn ich jetzt zurücktrete, dann sage ich damit ja eigentlich, okay, irgendwas wird schon dran sein an den Ermittlungen, an den Anschuldigungen. Genauso beim Herrn Finanzminister Blümel beispielsweise, dass man auch sagt, dass er auch argumentieren könnte. Und das Argument ist ja nicht komplett abstrus, dass man sagt, ich bin so frei von jeglicher Schuld, dass ich sicher nicht, nur weil irgendwo Ermittlungen aufgenommen werden, jetzt da irgendwie meinen Rücktritt erklären werde, weil dann übergebe ich ja die politische Macht an die Ermittlungsbehörden, weil die können ja dann jedes Mal, wenn sie ein Verfahren beginnen, Ermittlungen aufnehmen, mich als Beschuldigten führen, können dann darüber bestimmen, wer in der Politik bleiben darf und wer nicht.
Ja, das ist schon eine interessante These, aber ich würde jetzt zumindest den letzten Aspekt eher nicht unterstützen, weil so zum Sagen, ja, dann kommen die Staatsanwälte, die mögen einen Minister nicht, weil ihnen die Nase nicht zu Gesicht steht, und dann klagen sie ihn aus Spaß an, damit er dann zurücktreten muss, weil das ja dann quasi ein Automatismus wird. Also ich glaube, die Gefahr besteht in Österreich bei weitem nicht, dass es einen Rücktrittsautomatismus gibt. Was ich schon sehe,
die
ist,
besteht
dass
nicht,
eine
aber
Art von
wenn ich dich unterbrechen darf,
Schuldeingeständnis
also zum Beispiel,
ist.
Der Wolfgang Rosam, ja, eine, also jemand, der PR-Geschäft versteht, zumindest für österreichische Verhältnisse wie kein zweiter. Der hat ja damals auch wirklich gesprochen bei den Ermittlungen gegen Blümel von einem Putsch. Und anscheinend hat ja auch der Herr Pilnacek, seines Zeichens einflussreicher Beamter im Justizministerium, auch ähnliche Rhetorik verwendet anlässlich der Ermittlungen gegen Blümel. Das heißt, da ist anscheinend irgendwo auch intern diese Sorge davor da, dass man eben versucht, über den Hebel der Strafverfolgung, der Korruptionsermittlung vielleicht Politiker zu diskreditieren, und das führt dann anscheinend zu dieser umgekehrten Haltung zu sagen, ja, jetzt erst recht, wir werden uns nicht beugen, dass sie, wenn sich da eine andere Macht eben einmischt und versucht, die Exekutive zu putschen. Das ist anscheinend doch gar nicht so unweit verbreitet, diese Denkart.
Ich glaube, das hat weniger mit den Ermittlungen der Strafermittlungsbehörden zu tun, als mit dem Selbstverständnis dieser Menschen. Wir haben das ja schon beim letzten Nationalratswahlkampf gesehen, als es das Misstrauensvotum gegen die Bundesregierung gegeben hat, und dann hat das Parlament hat gesprochen, aber das Volk wird entscheiden, oder wie war dieser Slogan? Man hat so dieses Gefühl, dass die ÖVP oder zumindest manche ihrer Proponenten die Einstellung haben, dass sie ein natürliches Anrecht auf Macht besäßen und dass jeder, der der Meinung ist, sie sollten nicht in der Regierung sitzen, ein Putschist ist. Nun ist es ja mal so, dass die ÖVP nicht die Mehrheit im Nationalrat hält und das auch seit den 1960er Jahren nicht mehr getan hat. Und ich habe witzigerweise heute mit meiner Frau darüber gesprochen, weil heute dieses Gerücht aufgekommen ist, dass die ÖVP mit der FPÖ Gespräche über einen fliegenden Wechsel geführt
haben solle. Sehr
interessantes
Gerücht. Auch übrigens, wenn ich nur einhaken darf.
Was ihnen, also zack, zack hat es berichtet.
Einhaken darf, was ich auch sehr interessant fand. ÖVP-Mediensprecher Melchior hat dann gesagt, die unabhängigen Medien sollen nicht vom Pilzblock derartige Gerüchte übernehmen, was ich aus zwei Gründen interessant finde. Einerseits die Vorstellung, dass es in Österreich sowas wie ein unabhängiges Medium gäbe, das existiert nicht, irgendwer ist von irgendwem immer abhängig, gerade in Österreich. Das ist ein hoffentlich offenes Geheimnis. Manchmal merke ich, dass es gar nicht so offen ist, wie man glaubt. Und zweitens ist das insofern auch eine Conditio in se, Contradictio in se, ein Widerspruch in sich, ich möchte mal wieder bildungsbürgerlicher klingen, als ich wirklich bin, dass man ja auch damit sagt, also wenn diese Medien so unabhängig sind, dann ist es vielleicht auch nicht so gut, wenn ein Pressesprecher einer Parlamentspartei, noch dazu der größten und wahrscheinlich mächtigsten Parlamentspartei im Land, ihnen sagt, was sie übernehmen sollen und was nicht. Also entweder sie sind unabhängig, damit sind sie auch...
Ja, also wie gesagt, ich halte dieses Gerücht so für halb plausibel. Also gesichert ist ja offensichtlich, dass die FPÖ diesen, oder der FPÖ-Parlamentsclub diesen Beschluss gefällt hat, dass man keinen fliegenden Wechsel will. Jetzt ist die Frage, was ist der Hintergrund? Ist der Hintergrund tatsächlich, dass es diese Gespräche gegeben hat und der Club sich dann gegen seinen eigenen Vorsitzenden Norbert Hofer gewandt hat, der laut Zack-Zack, der diese Gespräche betrieben haben soll? Oder ist es so, dass der Club selber irgendwelche Gerüchte gehört hat, die aber nicht manifestiert waren und das daraufhin beschlossen hat? Oder hat vielleicht jemand, der den Hofer absägen möchte, diese Gerüchte in die Welt gesetzt, damit der Club diesen Beschluss fällt, damit der Hofer angesägt ist und dann irgendwann weggehen muss? Also es gibt schon noch sehr viele Variablen.
Moment, eine Erklärung.
Ja.
Eine Erklärung fehlt noch, die, dass Norbert Hofer selbst daran arbeitet, zur ÖVP überzutreten, weil er will, dass sie ihn nominieren zur nächsten Bundespräsidentenwahl und er glaubt, dass er auf einem ÖVP-Ticket bessere Chancen hat als auf einem blauen Ticket. Weil jetzt auch vor allem die Polarisierung bei Frage Flüchtlinge nicht mehr ganz so stark ist, was ihm ja letztlich in die Hände gespielt hat. Also er bereitet seinen fliegenden Wechsel zur ÖVP vor.
Das ist ja eine harte Verschwörungstheorie. Ja, man soll ja nichts ausschließen. In diesem Land vor allem.
Ja, und wir sollen ja manchmal die Verschwörungstheorien auch nehmen als Anreiz oder als Anlass, zumindest außerhalb der Box zu denken.
Ja, du hast ja völlig recht, Ralf.
Wenn wir jetzt auf Twitter wären, würde ich jetzt ein Bild hinaus zeigen,
wollte,
wo jemand
ist, jetzt, du redest mir mehr rein, als ich dir sonst.
Ich bin ja auch heute der Scharfe. Heute bin ich der Böse.
Ach so, du bist heute der
du
Scharfe.
Du bist Konziliant.
Okay, ja, es fällt mir schwer, Konziliant zu sein, aber ich werde mich bemühen. Na, also ich habe mit einer Frau über dieses Gerücht gesprochen und dann hat sie gesagt, naja, das geht ja nicht, dass die dann fliegenden Wechsel machen, das ist ja undemokratisch. Dann habe ich gesagt, warum ist das undemokratisch? Naja, die sind ja nicht gewählt. Dann habe ich gesagt, natürlich, der Nationalrat wird gewählt, wenn zwei Parteien oder mehr im Nationalrat eine Mehrheit haben und eine Regierung stützen können, die der Bundespräsident bereit ist zu ernennen, dann ist das demokratisch. Also, aber man sieht ja, es gibt dieses Demokratieverständnis, dass jemand so quasi unmittelbar gewählt werden muss, dass es sowas wie einen fliegenden Wechsel gar nicht geben darf, obwohl der Verfassung das eigentlich völlig wurscht ist. Die Verfassung geht nicht einmal davon aus, dass nach jeder Nationalratswahl eine neue Regierung bestellt werden muss, sondern das könnte der Bundespräsident eigentlich immer machen, aber realverfassungstechnisch ist es halt nicht so, aber man sieht, dass es da ein manifestiertes Bild gibt, was demokratisch zu sein hat und was nicht. Und in diesem Bild sind halt auch die Leute angesiedelt, die solche Umsturzversuche insinuieren, wenn es Ermittlungen gibt. Ich halte das ehrlich gesagt für einen perfiden Angriff auf die Justiz und auf die Ermittlungsbehörden und für nicht viel mehr.
Ja, das ist natürlich auch die Frage.
Jetzt
eben,
darfst du wieder was sagen.
Wie persönlich, danke. Wie persönlich ist denn unser Wahlrecht? Natürlich ist nur der Bundespräsident wird direkt gewählt, was ihm natürlich auch eine andere Form von Legitimität beschert. Aber natürlich faktisch wählt man ja trotzdem zumindest gewisse Figuren in einer Partei. Also man wählt jetzt nicht jeden Minister selbst, schon klar, aber zum Beispiel, wenn jetzt, und ich erinnere mich, ich bin jetzt die Generation Haider, insofern, dass ich mich erinnere, wie damals Schwarz-Blau geformt wurde und Jörg Haider trotzdem im Bärental geblieben ist, anstatt Vizekanzler zu werden, haben sich viele ÖVP-Wähler gedacht, Moment, ich habe den Haider gewählt und nicht den Herrn Scheibner und nicht den Herrn Rumpold und nicht die Frau, wie heißt sie? Sie ist bei der Raiffeisen, Ries Basser.
Mittlerweile heißt sie Ries.
Genau, aber eben dieser Punkt zu sagen, na, es ist ja trotzdem faktisch, wählt man zumindest das Parteioberhaupt. Also das dachte ich mir damals auch oft bei diesen SPÖ, das in den 90er Jahren und auch schon davor perfektioniert, den Kanzler auszutauschen während der Amtszeit, damit der dann mit dem Status Quo Bias in die nächste Wahl gehen kann. Und da denke ich mir dann trotzdem, naja, ich habe ja eine bestimmte Person gewählt.
Ja, aber das macht auch jeder Landeshauptmann und das macht auch jeder Bürgermeister.
Na, nur weil es
ja,
die anderen machen.
Wir haben halt nur ein eingeschränktes Personenwahlrecht. Ja, aber die Parteien haben auch kein Recht darauf, sich darüber aufzuregen, wenn sie selber dieses Spiel spielen. Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht den Herrn Blümel als Spitzenkandidaten in Wien hinstellen für die ÖVP, ohne dass jemals der Plan bestünde, dass der dort wirklich hingeht. Der bleibt dann auch Finanzminister. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt einen fliegenden Regierungswechsel mache und dann nicht mehr die Leute drinnen sind, die Leute gewählt haben, dann ist es ein Putsch oder was? Also, you can't have the cake and eat it.
Ja, das schon, aber ich sag zumindest beim Parteichef, da wählt man wirklich eine Person. Also stell dir jetzt mal vor, wenn Sebastian Kurz zurücktreten würde in einem Paralleluniversum, aus welchem Grund auch immer, dann würden auch viele ÖVP-Wähler sagen, Moment einmal, ich habe den Herrn Kurz gewählt und nicht seinen Nachfolger, wer auch immer das wäre.
Ja, ich bin aus dem Alter heraus, wo ich Personen wähle, ich wähle Programme, aber ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass das kein sehr weit verbreiteter Habitus ist.
Ja, vor allem nimmt das ja sehr stark zu. Ich habe vor kurzem einen Foreign Affairs Artikel gelesen, wo es um diese persönlichkeitsbezogene oder personenbezogene Demokratie gegangen ist, dass man das ja auch sieht als Modell, also Ungarn, Türkei und natürlich auf einem ganz anderen Level, aber doch durchaus auch in Österreich. Die ÖVP ist ja sehr stark fokussiert auf die Person Sebastian Kurz. Und wenn er jetzt mit einem Schlag weg wäre, wäre das in meinen Augen ein ganz, ganz massiver Gamechanger. Genauso auch bei der FPÖ, wie auf einmal Heinz-Christian Strache nicht mehr an der Spitze war. Bei der SPÖ ist es nicht ganz so. Da habe ich schon das Gefühl, dass Frau Randy Wagner nicht so die Integrationsfigur ist, sowohl SPÖ-intern als auch für aktuelle und potenzielle Wähler. Aber so ganz allgemein haben wir doch ein faktisch meiner Meinung nach sehr stark personenzentriertes Wahlrecht. De jure natürlich nicht und auch im Idealfall wählt man Programme, Ideen dahinter. Aber in der Praxis, gerade in Zeiten wie diesen, mit eigenen Parteiblocks, mit der Vermengung von PR, mit politischer Message, Message Control auch, sehe ich einen sehr starken Fokus auf die Person bzw. auf das Bild, das um eine Person herum gebaut wird. Aber
ja, das ist eine jahrzehntelange Entwicklung, die man in der Politikwissenschaft schon sehr ausführlich beschrieben hat. Aber wie du sagst, ist gerade zwischen ÖVP und SPÖ da eine gewisse Antipode, was das betrifft. Aber das ist eher, wird eher der SPÖ als Schwäche ausgelegt. Oder? Die ÖVP ist mehr Mensch als Partei und die SPÖ ist mehr Partei als Mensch. Also jetzt nicht in einem humanistischen Sinn, sondern in einer Zuspitzung auf die Person hin gesehen.
Ja, und natürlich ist das jetzt auch nicht per se neu. Ich meine, da ist ja dann Zyniker, sagt immer, ja, das ist jetzt alles nicht neu, es ändert sich halt nur, weil natürlich der Personenkult rund um Kreisky, der bis heute anhält, oder eben diese ganz zentrale Stellung von Kreisky, das ist ja, könnte man sagen, ja auch nicht ganz anders, auch wenn er natürlich ein gänzlich anderer Typus Politiker war, aber die Tendenz, sehr stark auf die Person zu fokussieren, eben der Sonnenkönig Kreisky, der mit den Medien gut konnte, also die ist ja jetzt auch nicht gänzlich neu, sie hat sich halt mit den Mitteln verändert und natürlich sind die Personen Kreisky und Kurz gänzlich unterschiedlich.
Ja, und da kann man auch sagen, hat sich damals jemand beschwert, dass der Kreisky 83 die Absolute verloren hat und haben gesagt, wir haben den Kreisky gehört und haben den Sinowatz gekriegt. Ja, nein, das ist halt Politik. Die Leute haben im Jahr 2000 auch nicht den Schüssel zum Bundeskanzler gewählt, aber die Parlamentsarithmetik hat ihn halt zum Bundeskanzler gemacht mit widerwilligem Einwilligen des Bundespräsidenten. Also gerade, dass die ÖVP jetzt dann herkommen würde und sich darüber beschwert, dass irgendwer was gegen sie macht. Ich meine, wenn man mal als Dritter den Bundeskanzler gestellt hat, sollte man da vielleicht den Mund nicht so weit aufmachen. Andererseits sind natürlich da schon wieder 21 Jahre ins Feld gezogen und die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis.
Ja, und es ist auch immer die Frage, ob man Menschen etwas vorwirft, was die Partei gemacht hat, wenn man vielleicht damals noch gar nicht bei der Partei war oder gerade mal in den Kinderschuhen gesteckt, vielleicht bei den, wie ist das, die Roten Falken war, oder gibt es ein Rote Falken-Äquivalent bei der ÖVP? Weiß ich gar nicht. Pfadfinder? Na.
Die Jungschar. Früher mal. Als die ÖVP mit der Kirche noch gut gestanden ist.
Ja, das ist ja offiziell noch immer. Aber das wäre wieder ein bisschen ein anderes Thema. Das könnte man für die Kirchenfolge 2 zur nächsten Weihnachten machen. Jetzt nur ein bisschen noch zurück zu dem Thema Rücktritte und Wechsel von Ministern. Ich habe da ausgegraben, also nicht wirklich ausgegraben, es wurde mir serviert auf dem Silbertablett vom Laurenz Enser jede Nastik, einmal mehr. Ich zitiere ihn ja jedes Mal mittlerweile, aber er liefert einfach so guten Content für uns. Diese Anzahl der Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen in der Bundesregierung, und das ist bei Kurz 2, wo wir eben jetzt sind, bei 30%, davor waren es 44%. Und ich finde daran natürlich sehr interessant, überhaupt diesen Gedanken, wenn jemand in die Politik kommt, der, sagen wir mal, nicht ganz politikfern ist, sonst würde er nicht in ein Amt kommen, aber zumindest noch nicht irgendwie ein beschriebenes Blatt und zumindest einen Blick von außen reinbringt. Also da hat man ja dann auch oft, und man hat das ja bei Herrn Kocher gesehen, man sieht es eben jetzt auch beim Herrn Dr. Hausarzt Mückstein, sieht man ja, dass sehr viele so projizieren, also sagen, ah, da kommt jetzt wer von außen, da ist ein Experte. Da ist jemand, der ist noch nicht durch den Parteiapparat verbraucht. Der hat einen besseren Blick auf die Dinge und dann nützen sich die Leute relativ schnell ab medial und dann sagt man, oh, ich bin so enttäuscht. Und ich bin jetzt halt schon auch in dem Alter, wo ich merke, das kommt wieder und immer wieder. Immer kommt er unter einem Strichen von außen, dann sind die Hoffnungen und dann sind die Leute enttäuscht, weil halt natürlich keine einzelne Person auf einmal all das macht, was man sich wünschen würde oder von dem man selbst nicht mal weiß, ob man es überhaupt will.
Armin Wolf, der ja seine Dissertation zu dem Thema geschrieben hat, hat ja sinngemäß gemeint, dass der Quereinsteiger seine Rolle gespielt hat, wenn die Wahl vorbei ist. Also der Quereinsteiger, der auch zur Wahl aufgestellt wird, um dort neue Wählerschichten anzusprechen. Quereinsteiger in der laufenden Periode sind, glaube ich, grundsätzlich eher selten. Ich glaube, jetzt gerade beim Bundesminister Kocher war das halt wirklich auch eine Entscheidung der ÖVP, da jetzt Sachpolitik zu besetzen und nicht mehr so Richtung Fotoshooting zu gehen. Das habe ich eine sehr interessante Sache gefunden, weil das ja doch ein First war, jetzt zumindest unter Bundeskanzler Kurz, wo man ja doch eher immer gestreamlinete Persönlichkeiten bevorzugt hat, deren Kabinette zentral vom Bundeskanzleramt ausgesteuert sind und jetzt dann erstmals tatsächlich jemanden hinsetzt, der eine gewisse fachliche Hintergrundgeschichte mitbringt. Wobei ich jetzt das auch nicht romantisieren möchte. Ich glaube, es hat auch in der Geschichte der Zweiten Republik sehr gute Bundesminister gegeben, die jetzt zunächst keine Experten im eigenen, in dem Feld waren. Ein Bundesminister ist ja auch vor allem ein Manager, der Leute zusammenbringt und den politischen Willen in der Verwaltung zum Durchbruch verschaffen sollte. Das war jetzt kein gerader Satz, aber wurscht. Ja, und ich glaube ehrlich gesagt jetzt nicht, dass jeder immer eine super Expertise haben muss, um ein guter Minister zu sein. Aber ich bin schon bei dir, wenn du sagst, diese Quereinsteiger verheizen sich halt recht schnell. Das hat natürlich verschiedene Gründe. Einmal haben sie halt einfach nicht den Rückhalt in der Partei, das heißt, sie haben dieses Pouvoir nicht, sie sind meistens vom Spitzenkandidaten, der sie aufgestellt hat, abhängig, weil an derjenige sie ausgesucht hat und an dessen Macht hängen sie auch, und wenn sie es nicht schaffen, sich abseits davon zusätzlichen Machtfaktor zu schaffen, dann sind sie da eher verloren. Das ist eine Ausnahme, der das gelungen ist, ist da sicher die Uli Simmer, die ja auch als Quereinsteigerin Stadträtin geworden ist, es dann aber geschafft hat, sich relativ gut in der SPÖ zu verankern. Aber andere schaffen das eben nicht, auch wenn sie entweder vorher gar kein Parteimitglied waren oder ihnen diese Sphäre sehr fern ist. Das heißt, die Quereinsteiger sind dann oft keine geübten Machtpolitiker. Jetzt ist der neue Gesundheitsminister doch zumindest bei den Grünen aktiv gewesen. Wie sehr, wage ich jetzt nicht zu beurteilen.
Er hat zumindest mitverhandelt und eben, das wollte ich vorhin sagen, die FPÖ hat einen Skandal ausgemacht, weil er anscheinend 14.000 Euro an den nunmehrigen Bundespräsidenten überwiesen hat als Unterstützung für den Wahlkampf. Also er ist, und hat dann gesagt, das ist jetzt auch Postenschacher, also jetzt macht man sogar schon aus der Ministerbestellung, wenn ja, das jemand aus der Partei ist, einen Postenschacher.
Also man sollte mal nachschauen, wie viele FPÖler haben wahrscheinlich an Norbert Hofer gespendet und sind dann von Van der Bellen trotzdem zu Ministern ernannt worden. Also das ist halt einfach, das ist ja geradezu dümmlich, und das sollte sich die FPÖ ja selber leid tun, wenn sie es notwendig hat, solche Argumente aufs Tableau zu werfen. Ein Postenschacher bei Ministerernennungen. Ein Minister ist per se ein politischer Posten. Das heißt, der wird ernannt aufgrund von politischen Maßstäben und nicht aufgrund von Qualitätsmaßstäben. Aber man sieht ja, wie degeneriert der österreichische Postenschacher schon ist, wenn man den Unterschied zwischen einer Bestellung im öffentlichen Dienst oder im staatsnahen Bereich und einer Ernennung eines Bundesministers nicht mehr kennt oder insinuiert, das wäre genau dasselbe. Das ist es ja nicht. Also jetzt zu sagen, naja, der Herr Schmid ist ein super Vorstand der ÖBAG, und dann schreibt er seine eigene Ausschreibung halb mit oder gestaltet sie mit, weil selber geschrieben haben sie dann doch andere. Der neue Bundesminister ist ein Grüner, wie kann man nur? Ich meine, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist eine Bestellung, wo eine Ausschreibung vorangeht und wo man so tut, als ob es ein Objektivierungsverfahren gibt, und das andere ist eine politische Bestellung. Und das soll man auch nicht so tun, als ob das eine und das andere wäre. Es ist in beiden Fällen ein Blödsinn.
Ja, apropos Blödsinn, gehen wir wieder zurück zum ursprünglichen Thema. Das heißt, wir haben da jetzt, um nochmal über Herrn Anschober kurz zu sprechen, wir haben einen Rücktritt. Kann er zurück ins Parlament eigentlich?
Ja, kann er.
Also es gibt, oder kann er überhaupt ins Parlament?
Ja, es gibt eine Bestimmung im Bundesverfassungsgesetz, nach der Mandatare, die zu Bundesministern ernannt werden, oder glaube ich sogar auch zu Staatssekretären, müssten auch schon, vermutlich ja, ein Rückkehrrecht haben. Und das heißt, die Mandatare, die im Nationalrat ihren Platz einnehmen, müssen dann wieder gehen, wann die darauf bestehen, dass sie es wieder aufnehmen, das Mandat. Das müssen sie aber innerhalb einer Frist, nachdem sie ausgeschieden sind, aus der Bundesregierung bekannt geben. Und ich hätte jetzt noch nicht gehört, dass der Herr Anschober das vorhat. Ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, aber für mich hat es eher so geklungen, als würde er jetzt in Politpension gehen und Bücher schreiben.
Eine Tabula rasa, Ich stelle mir auch vor, dass es ja war wahrscheinlich anstrengend genug, vor allem mit der scharfen Kritik von Moritz Moser und auch von Ralf Janik auf Twitter. Das ist halt natürlich ein Feuer, durch das man gehen muss.
Ich glaube, mit meiner Kritik hat er besser leben können als mit der von anderen.
Das ist wahrscheinlich auch so. Ja, es ist ja auch aufgefallen, dass er sich, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nicht bedankt hat, beziehungsweise nicht erwähnt hat, seinen Koalitionspartner und auch nicht Herrn Kurz. Das ist ja auch, also oft sagt man ja sehr viel, ohne dass man etwas sagt oder gerade weil man nichts sagt.
Das war eine absichtliche Unabsichtlichkeit, glaube ich, ja.
Dissen durch Unterlassen sozusagen, könnte man sagen. Ja, gut, gibt's von deiner Warte aus noch etwas, was man in dem Kontext so Rücktritt oder aktueller Rücktritt oder allgemeine Rücktritte erwähnen sollte? Ich meine, über unsere Rücktrittskultur könnte man auch ganz lang reden, das wird vielleicht den Rahmen sprengen, aber hast du da noch irgendwas am Herzen vielleicht, Moritz, das du teilen möchtest mit mir und unseren Hörern und Hörerinnen?
Eine schöne Anekdote, meinst du?
Egal was, ich wollte eigentlich nur zum Abschluss kommen, weil ich merke, wir haben es jetzt...
Gerne, nein, lass mich nur noch kurz erwähnen, dass es natürlich, wenn wir schon beim Rücktritt sind, einen Unterschied gibt zwischen Enthebung vom Amt und Entlassung. Also Enthebung ist ja dann, wann um den Rücktritt ersucht wird. Das ist in 99,9% der Fälle so. Also es hat in der Geschichte der Republik Österreich meines Wissens nach nur eine einzige Entlassung eines Bundesministers gegeben und das war der Herr Kickl. Also Entlassung ist dann quasi gegen den Willen desjenigen, auf Vorschlag des Bundeskanzlers im jeweiligen Fall. Und Enthebung ist dann eben, wenn die Bundesregierung demissioniert nach einer Wahl oder aus irgendwelchen anderen Gründen oder wenn der einzelne Minister eben abtritt. Und diese Enthebung geht dann eben der Ernennung eines Nachfolgers voran.
Ah, also Präzedenzfall Kickl auf so vielen Ebenen, unter anderem auch beim Ende seiner Zeit im Amt. Ja, allein wegen Kickl übrigens denke ich mir, dass dieses Gerücht vom fliegenden Wechsel einfach nicht ausgeht, weil ich doch der Meinung bin, dass die FPÖ im Zuge der Coronavirus-Pandemie und der Proteste einige Grenzen überschritten hat, die sogar der ÖVP zu steil sind. Aber das ist auch nur meine Beobachtung von außen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, aber ich habe mir schon viel nicht vorstellen können und dann ist es doch passiert.
Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass der Bundeskanzler und die Menschen, die ihn umgeben, so naiv sind zu glauben, dass die FPÖ, in der ein Herbert Kickl noch irgendwas zu sagen hat, fliegend zu ihnen überlaufen würde. Also das ist eigentlich das, was bei mir am meisten hakt, dass man sich an den Hofer wendet und dann glaubt, er hat den Club schon hinter sich, wenn man ihnen das anbietet. Das kann ich mir irgendwie fast nicht vorstellen, aber man soll nichts ausschließen. Man wird sehen, was da aus diesem Gerücht im Endeffekt erwächst. Interessant ist zumindest, dass es diesen Beschluss des Clubs gegeben hat, der ja dann auch veröffentlicht wurde. Der ist sicher nicht ohne jeden Zusammenhang gefasst worden.
Ja, man wäre ja manchmal gerne ein Mäuschen bei den unterschiedlichen Parteien und wüsste gerne, was da intern so alles besprochen wird. Aber das sind wir nicht. Wir sind die Balkon-Muppets. Wir können darüber sprechen, was nach außen dringt, was absichtlich nach außen dringt oder manchmal auch unabsichtlich nach außen dringt. Bis auf Weiteres jedenfalls werden wir aber mal keine Rücktritte erleben. Es ist interessanterweise, das möchte ich auch noch merken, der Rücktritt ist ja auch der Rücktritt ist ja weniger etwas, was aufgrund von öffentlichem Druck passiert, als von parteiinternem Druck. Und da merke ich schon, dass das in Österreich ganz allgemein fehlt. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, uns auf Jahre jetzt nachhängen wird, dass man natürlich sagt, naja, wenn diese und jene Person trotz widriger Umstände, trotz Verdachtsmomenten und so weiter und so fort nicht zurückgetreten ist, dann werde ich das jetzt aber auch nicht machen. Also da sind schon ein paar Präzedenzfälle geschaffen worden, die politische Kultur über Jahre bis Jahrzehnte hinaus vielleicht nicht prägen werden, weil auch ohne die Präzedenzfälle wäre es nicht anders, aber wo man zumindest, und das ist ein bisschen der Gedanke, wo ich immer naiv denke an den Rawls, wenn du ein politisches System dir baust, dann muss es ja so funktionieren, dass egal wo du in diesem politischen System endest, also wenn du in der Position landest oder vielleicht sogar aus dem Parlament fliegst, du trotzdem dieses politische System gut findest. Und das politische System, wie es im Moment gebaut ist, ist sehr positiv für eine Partei, die viele Stimmen hat, aber aufgrund des mangelnden Respekts vor dem Parlament, auch vor der Arbeit vom U-Ausschuss, teilweise auch vor Behörden oder eben der Kritik an Strafverfolgungsbehörden, ist es jetzt darauf aufgebaut, dass wenn du mal als Partei nicht mehr an der Macht bist, hast du eine diametral andere Haltung zu diesem System. Und mir fehlt ein bisschen der Gedanke daran, dass wir uns auf ein paar Grundsätze einigen können, wie zum Beispiel Unabhängigkeit der Behörden, der Strafverfolgungsbehörden, Unabhängigkeit der Gerichte, Unabhängigkeit, genuine Unabhängigkeit der Medien ist sowieso eine Illusion. Aber das ist ein bisschen das, was für mich verloren gegangen ist und vor allem auch dadurch, dass wir eben wirklich diese Rücktrittskultur, die wir nie hatten, dass wir sie jetzt haben wir noch weniger als keine Rücktrittskultur eigentlich. Und das ist etwas, das hat sich jetzt nicht fundamental verändert, aber Das hat sich nochmal bestätigt und gezeigt, wie viel da geht. Und das macht mich zynisch bis besorgt.
Das ist halt politische Kultur und die kann man nicht durch Gesetz verordnen. Das ist leider so. Und man kann jetzt auch 1000 Änderungen an irgendwelchen Gesetzen vornehmen. Das wird sich an dem sowieso nichts ändern. Ja, wie du gesagt hast, der Druck muss im Endeffekt von der Partei kommen. Wenn der nicht da ist, dann bleibt man im Amt. Es soll ja Minister unter Kreisky gegeben haben, die von ihrem Rücktritt aus der Zeitung erfahren haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich heutzutage auch abläuft. Man wird die Leute schon vorher anrufen, aber diese Enthebungen durch den Bundespräsidenten auf Bitten des Bundesministers sind ja nicht immer ganz von Freiwilligkeit von Seiten des Bundesministers geprägt, sondern da sind ja schon einige Leute nach vorne getreten worden oder nach hinten, je nachdem.
Aber du sagst, mal nichts verschreien. Wir schauen weiter, wie es ist. Wir werden das weiter kommentieren wie zwei Balkon-Muppets, wie Statler und Waldorf. Du darfst Statler sein, ich bin Waldorf oder umgekehrt. Ich weiß eh nicht, wer ist. Ich wäre dann, glaube ich, am Ende für mich zumindest angelangt. Ich habe eh schon wieder geschwurbelt wie nur was. Du anscheinend auch. Das heißt, es ist dieser Moment gekommen, wo man nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen kann, sollten sie spenden wollen, dann gibt es dazu einen Link in den Shownotes. Sollten Sie Fragen, Rückmeldungen, Wünsche, Beschwerden, Anregungen haben, ist es sehr leicht, uns zu erreichen aufgrund unserer Twitter-Sucht. Ich glaube, ich spreche da für uns beide. Oder natürlich auch, wenn man bei uns werben will, die Möglichkeit gibt es auch nach wie vor. Also wenn man unsere Integrität testen möchte durch die Beeinflussung von Werbeeinschaltungen für, ich weiß nicht, kleine Bibliotheken, kleine Buchhandlungen oder so, stelle ich mir immer vor, könnten bei uns werben wollen, kann man das natürlich auch tun.
Die haben ja kein Geld, Ralf. Wie willst du das denn machen? Das erinnert mir diese Simpsons-Episode, wo sie nach Afrika fliegen und dann plötzlich ändern die Länder ihre Namen so. Pepsi präsentiert neue Sansibar. Und das sind wir dann in bester Verfassung presented by Novomatic.
Ja, die zahlen alle, warum nicht auch uns? Wie sie ja selbst sagen sogar, sie zahlen alle. Ja, aber das Thema hatten wir eh schon mal, bevor wir da jetzt zu sehr rüberkommen, als würden wir jetzt einen Podcast-Battlebrief noch am Ende dranhängen. Sage ich, ich schließe unsere heutige Einheit. Danke für allen, die zugehört haben. Und in diesem Sinne ein Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.